Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schirm Podcast. Seit dem 4. März steht in der Schirm Kunst für keinen. Verwirrt? Der vollständige Ausstellungstitel verschafft etwas Klarheit. Kunst für keinen, 1933 bis 1945. Die Schau zeigt Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die während des nationalsozialistischen Regimes nicht ins Ausland emigriert, sondern in Deutschland geblieben waren. Die weiterarbeiteten, ohne sich der NS-Ideologie anzuschließen und somit keine Aussicht hatten, ihre Werke auszustellen oder anderweitig zu zeigen. In der Ausstellung sind Werke von 14 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, darunter Willi Baumeister, Otto Dix, Hanna Höch, Martha Höpfner, Karl Hofer, John Mammen und Ernst Wilhelm Ney. Ihre Lebensläufe sollen Beispiele darstellen. Sie stehen stellvertretend für eine große Zahl an Künstlerbiografien, die während der NS-Zeit nicht öffentlich sichtbar waren. Die moralische Einordnung dieser Lebensläufe ist oft nicht leicht, denn was bewegte sie, in Deutschland zu bleiben? Die Künstlerinnen und Künstler in der Ausstellung zeigten keine NS-Gesinnung. Gleichzeitig konnte sich zwischen 1933 und 1945 keiner der NS-Herrschaft komplett entziehen. Konnten sie ihre eigene Kunst verfolgen? Und welche Zugeständnisse mussten sie machen, um ihren Beruf ausüben zu können? In dieser Folge wollen wir uns einen Überblick verschaffen und einige künstlerische Positionen vorstellen. Die Realität war wesentlich komplexer als die Unterscheidung zwischen guter und böser Kunst, zwischen sogenannter in Anführungsstrichen entarteter und systemkonformer in Anführungsstrichen Nazi-Kunst. Um dies besser verstehen zu können, müssen wir das System verstehen, in dem die Künstlerinnen und Künstler lebten. Alle Kultur im NS-Staat unterlag der Kontrolle der Reichskulturkammer, deren 7 Unterkammern die Bereiche Schrifttum, Theater, Musik, Film, Rundfunk, Presse und bildende Kunst überwachten. Nach außen hin war die Reichskulturkammer eine fördernde und unterstützende berufsständige Vereinigung. Doch die eigentliche Hauptaufgabe der Kammer war die Erfassung und Kontrolle aller Künstlerinnen und Künstler im nationalsozialistischen Deutschland. Dies zeigt sich auch daran, dass die Mitgliedschaft nicht freiwillig, sondern gesetzlich verpflichtend war und nur Mitglieder ihren Beruf öffentlich ausüben durften. Für Künstlerinnen und Künstler bedeutete dies etwa ausstellen zu können, ihre Werke in Galerien und Auktionshäusern zu verkaufen und schließlich während des Krieges sich Materialien mit Hilfe von Bezugsscheinen zu besorgen. Auch bei der Vergabe von Ateliers konnte die Mitgliedschaft helfen. Wer in die Reichskammer der bildenden Künste aufgenommen wurde und wer nicht, wurde nicht so sehr anhand der Kunst entschieden, sondern vielmehr aufgrund von Religion, Herkunft, sexueller Orientierung und politischer Einstellung. Vor allem der sogenannte, in Anführungsstrichen, Arier-Nachweis war oft ausschlaggebend. Dieser musste ab 1936 auch für Ehepartner und Partnerinnen vorgelegt werden. In der Hauptsache jedoch gelangte die Kammer nicht durch die Anträge an ihre Mitglieder, sondern durch die Gleichschaltung von Fachverbänden. Diese wurden 1933 aufgelöst und in die Mitgliedschaften auf die Reichskammer der bildenden Künste übertragen. Der Kammer oblag auch das Recht, Ausstellungen zu schließen und Kunstwerke entfernen zu lassen, wenn diese nicht, in Anführungsstrichen, artgemäß waren. Der in der Schirn vertretene Karl Hofer musste diese Erfahrung 1941 machen. 7 Gemälde, die in der Galerie Vömel in Düsseldorf zu sehen waren, wurden entfernt. Er hielt sie unter der Auflage zurück, diese nicht mehr in der Öffentlichkeit zu zeigen. Hofer musste auch die Erfahrung machen, kurzzeitig aus der Kammer ausgeschlossen zu werden, womit ein Arbeits- und Ausstellungsverbot einherging. Hofer war Anfang des 20. Jahrhunderts ein etablierter Künstler. Er hatte Einzelausstellungen bei Paul Kassierer in Berlin und an der Städtischen Kunsthalle Mannheim. Er war Professor an den Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin-Charlottenburg. 1929 wurde er Senatsmitglied der Preußischen Akademie der Künste. Bereits 1931 veröffentlichte er Artikel, in denen er sich gegen den Nationalsozialismus positionierte. Im Rückblick war er sich seiner Position vielleicht zu sicher. Schon 1934 wurde er von seiner Professur entlassen. 1937 war er mit 7 Gemälden auf der Ausstellung Entartete Kunst vertreten. Mehr als 300 seiner Werke wurden aus öffentlichen Sammlungen entfernt. 1938 wurde er schließlich aus der Preußischen Akademie entlassen. Einem Ausstellungsverbot unterlag er jedoch nicht. Seine Werke wurden bis 1939 trotz allem im In- und Ausland gezeigt. Der kurzzeitige Ausschluss aus der Kammer hatte nichts mit seiner Kunst zu tun, sondern mit seiner jüdischen Ehefrau. Seit 1903 war er mit Mathilde Hofer verheiratet und obwohl sie schon lange in getrennten Haushalten gelebt hatten, willigte sie erst in eine Scheidung ein, als Hofer aus der Reichskammer der bildenden Künste ausgeschlossen wurde. Als er die Scheidung nachweisen konnte, wurde er wieder aufgenommen. Für ihn änderte dies nicht viel. Seine Frau jedoch verlor den Schutz einer sogenannten, in Anführungsstrichen, privilegierten Mischehe. 1942 wurde sie nach Auschwitz deportiert und ermordet. Es ist unbekannt, wann Hofer vom Schicksal seiner Frau erfuhr und welche Rolle er sich in ihrem Schicksal gab. Dass er nicht wusste, welcher Gefahr seiner Frau ohne ihn ausgesetzt war, ist unvorstellbar und lässt sich mit ziemlicher Sicherheit ausschließen. Nicht nur für die Ausübung des Künstlerberufes und die Beschaffung von Materialien war eine Mitgliedschaft in der Reichskammer der bildenden Künste hilfreich. Auch für das Ausüben von beruflichen Tätigkeiten. Jean Mammen etwa bemalte für das Reichsinstitut für Puppenspiel Handpuppen. Ausgebildet in Paris, Brüssel und Rom kam Mammen 1915 in ihre Geburtsstadt Berlin zurück, wo sie und ihre Schwester ab den 1920er Jahren erfolgreich als Gebrauchsgrafikerinnen arbeiteten und sich ein Atelier am Kurfürstendamm leisten konnten. In den 30er Jahren zogen nicht nur ihre Schwester, sondern auch viele Freunde von ihr ins Ausland und Mammen selbst brach ihre Arbeitskontakte ab, zu Verlagen etwa, die enteignet worden waren. Sie hatte kein Einkommen und hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten als Schaufensterdekorateurin und Bemalerin von Handpuppen über Wasser. In der Literatur lesen wir trotz allem, dass sie ihrem Grundsatz treu geblieben sei, nicht mit dem NS-Regime zu kollaborieren. Genau hier liegt so oft die Schwierigkeit in der Beurteilung der Biografien. Nicht mit dem NS-Regime zu kollaborieren war fast unmöglich, denn das Regime kontrollierte alles. Es scheint, dass sich eine Hierarchie entwickelt hatte, welche Formen der Kollaboration inakzeptabel und welche akzeptabel waren, wie etwa das Bemalen von Handpuppen. 1937 besuchte sie die Weltausstellung in Paris, wo sie Pablo Picassos Antikriegsbild Guernica sah. Tief beeindruckt und inspiriert, malte sie von dort an kubistisch. Wären diese Werke an die Öffentlichkeit gekommen, wären sie dem Urteil entartet, in Anführungsstrichen, zum Opfer gefallen. Wie so viele sprach auch Jean Mammen nur spärlich über das Erlebte während der NS-Herrschaft. An ihren Freund Max Delbrück schrieb sie 1946, Zitat, »Die Überreste von Jean sitzen in den Überresten von Berlin, haben viel, viel, endlos Grauenhaftes und Schreckliches überstanden. Meine Bildchen sind noch alle da und vermehren sich. Ich war den ganzen Krieg über erstaunlich fleißig, trotzdem alles schwarz geschah und ich lange Zeit nicht wagen durfte, irgendjemand auch nur einen Blick in mein Atelier werfen zu lassen.« Sieht so künstlerischer Widerstand aus? Selbstgewählte Isolation im eigenen Land, Kunst zu schaffen entgegen der offiziellen Ideologie und Ästhetik? Die Ausstellung zeigt jedenfalls auf, wie unterschiedlich und komplex die einzelnen Lebensläufe waren, wie auch das Bleiben politisch war und dass sich daher nicht immer ein klares Täter-Opfer-Bild ergibt. Dies ist wichtig für die andauernde Aufarbeitung der Zeit, für heutige Debatten und Diskurse. Im nächsten Kunst für keinen Podcast wollen wir uns deshalb dem Thema Widerstand ausführlicher widmen. Wir werden nicht nur auf die Widerstandsgruppen der NS-Zeit schauen, sondern wollen den Begriff auch in die heutige Zeit holen. Was bedeutet Widerstand heute? Wie kann Widerstand auch missbraucht werden? Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, uns liked oder kommentiert. Der Schirm Podcast ist auf dem Schirm Mac zu hören und der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.